Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Erinnerung, Ego und Selbsterfahrung. One in many births, a single ocean holder of all streams of movement, sees our hearts, heißt es im Veda. Einer in vielen Geburten, ein einziger, der alle Ströme von Bewegung in einem Ozean hält, schaut unsere Herzen. Diese tiefe Erfahrung, die sich in den Herzen der vedischen Seher in mantrische Worte formt, wollen wir heute ein wenig objektivieren. In unserem Mental, in unserem Denken einordnen, differenzieren, verorten. Was ist mit diesen Worten gemeint? Was drücken sie konkret aus? Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass es eine unmittelbare Selbstwahrnehmung des mentalen Wesens, des mentalen Wesensteils in uns gibt. Eine Selbstwahrnehmung, die sich ihrer eigenen, namenlosen, formlosen Existenz bewusst wird. Eine Selbstwahrnehmung, eine Selbsterfahrung, die hinter einer anderen Selbsterfahrung steht, hinter dem ständigen Fluss einer differenzierenden Selbsterfahrung, die auf die Welt oder die Welten, also auch die inneren oder feinstofflichen Welten, durch die Brille der Verschiedenheit und Vielfalt blickt. Die erste Form der Selbsterfahrung, die unmittelbare Selbstwahrnehmung oder Selbstbewusstheit, schaut sozusagen die ewige Seelensubstanz. Hinter den mentalen Formationen, den mentalen Gebilden dieser Substanz. Sie schaut das Selbst hinter dem Ego, tritt hinter eine zeitgebundene oder zeitabhängige Mentalität in die Zeitlosigkeit des ewigen Gegenwärtigen, in ein Selbst, das immer dasselbe ist, das frei von jeder Beeinträchtigung durch unsere gewöhnliche Wahrnehmung ist, frei von unserer Wahrnehmung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von Raum, von Ursache und Wirkung, von allen Umständen oder Tatsachen. Die Wahrnehmung eines Ichs, das in diesem Körper ist, von etwas, das hier oder da ist, von etwas, das war, ist oder sein wird, schaut es als etwas Äußeres, als eine Art Sprache, die notwendig ist, um der unterschiedlichen Selbsterfahrung dieses Selbstes und seiner Beziehung zur Welt und zu den Dingen Ausdruck zu verleihen. Das eigentliche, ewige Selbst bleibt davon vollkommen unberührt. Es ist in sich selbst eigenschaftslos, ohne jede Beziehung. Es ist nichts anderes als reine, bewusste Existenz, die sich selbst genügt, die auf ewig im reinen Sein, in der eigenen Selbstwonne ruht und darin erfüllt ist. Dieses Selbst ist das ewige, das unbewegte Sein, das, was ist, ohne jede Personalität und jenseits von Zeit. Aber, und das ist wichtig, dieses ewige, zeitlose Selbst kann, eben weil es zeitlos ist, das, was Zeit ist, betrachten. Kann Zeit als etwas sehen, was sich in diesem Selbst spiegelt, abbildet, als Ursache oder als subjektives Feld einer sich stets verändernden Erfahrung. Dann können wir nicht mehr nur von Sein oder Ist sprechen, sondern von Ich Bin oder Es Ist. Ein unbewegtes, stets gleiches Bewusstsein, auf dessen Oberfläche bewusste Erfahrung in der Zeit stattfindet. der sich mit der Großstruktur unseres Universums befasst hat. Denn all diese tiefen und grundlegenden Wahrheiten drücken sich hier in der Materie, in Gottes materiellem Körper naturgemäß aus, der weiß, dass dieses Universum aus dünnen Fäden von Galaxienhaufen besteht, die wie Schaum auf riesigen sogenannten Leerräumen schweben. Zeit, Veränderung in fast unendlichen Dimensionen, die auf Ewigkeit schwimmt. Und wenn wir von diesem lebendigen Symbol Universum wieder zum reinen Bewusstsein zurückkehren, so können wir präzisieren, dass das in der Zeit verankerte Oberflächenbewusstsein in gewisser Weise pulsiert, atmet. Es nimmt Erfahrungen an, weist Erfahrungen zurück und es verändert sich durch beides. Was auch immer es tut oder nicht tut, es kann niemals sagen, ich bin derselbe oder dasselbe wie gerade eben. Während das tiefere Selbst, das diese ständige Veränderung, diese Mutation stützt, unverändert bleibt, ewig und unbewegt. Wenn wir nicht in der Lage sind, und das ist im Allgemeinen die Regel, uns von unserem Mental, das selbst Teil des ununterbrochenen Flusses ist, zu lösen und in dieses innere, unbewegte Selbst zu treten, wenn wir uns also nur mit unserem mentalen Beobachter identifizieren, dann können wir sehr schnell, wie der Buddhismus, zu dem Schluss kommen oder in der Erfahrung stecken bleiben, dass es gar kein wirkliches Selbst gibt, dass dieses sogenannte Selbst eigentlich nur ein Strom von Ideen, Erfahrungen, mentalem Wirken ist und dass dahinter nichts anderes als ein Nichts, ein Nihil steht, dass es also Wissen gibt, aber niemand, der weiß, keinen Wissenden, dass es Erfahrung gibt, aber kein eigentliches Dasein, keine Existenz. Die Welt, das Universum, ist da nur eine stets fluktuierende Ansammlung von Einzelteilen, von Elementen, die, indem sie verschiedene Kombinationen einnehmen, ein vorübergehendes Phänomen und damit eine Illusion kreiert. Eine Illusion von Wissen, von etwas, das weiß und von etwas, das gewusst wird. Eine Illusion von Existenz, von etwas, das existiert und von der Erfahrung zu existieren. Oder man kommt zu der Schlussfolgerung, dass nur die Zeit oder das, was in der Zeit ist, wirklich ist und dass wir Menschen, nur Geschöpfe dieser Zeit sind, dass wir nur deshalb sind, weil es Zeit gibt. Wie wir es auch immer sehen, diese Wahrnehmung und auch sehr konkrete Erfahrung begegnet uns quasi zwangsläufig, wenn wir uns aus unserem Mental heraus mit dem unbewegten Selbst verbinden oder uns damit befassen. Das Mental, wie es sich in uns Menschen abbildet und das, wie gesagt, selbst ein Kind der Zeit ist, kann nur zu der Schlussfolgerung und damit Wahrnehmung kommen, dass entweder Dasein, Existenz illusorisch ist, die Welt mag dabei wirklich oder unwirklich sein, wie auch immer, oder dass Dasein, Existenz wirklich ist, aber die Welt, das Universum, eine Illusion. Was aber ist dieses mentale Bewusstsein, das Oberflächenbewusstsein, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, wirklich? Wie funktioniert es? Was sind seine Wirkweisen? Zunächst einmal ist es ein rein subjektives Phänomen. Wir sehen oder empfinden einen sich ständig bewegenden Zeitpunkt, eine sich ständig bewegende Gegenwart, die wir nicht stoppen, für einen Moment anhalten können. Wir sehen oder empfinden darüber hinaus eine ständige Veränderung im Raum, auch wenn der Raum selbst konstant zu bleiben scheint. Eine Veränderung in uns selbst, in unserer Form, in unserem Körper und ebenso eine Veränderung in unserer Umgebung, unserem Lebensumfeld. Beides, beide Entwicklungen und Veränderungen üben einen Einfluss auf uns aus. Der Raum, in dem wir wohnen, der wir selbst sind, unser Körper also einen stärkeren, direkteren. Der Raum, den wir unsere Umgebung, unser Umfeld nennen, einen eher indirekten und mittelbaren. Dies liegt daran, dass wir uns unserer eigenen Wohnstätte durch unmittelbare Identifikation bewusst sind, während wir die äußere Welt über die vermittelnden Sinne wahrnehmen. Auch diese Veränderungen im Raum sind in ständiger Bewegung, sind nicht aufzuhalten oder anzuhalten. Auch wenn wir diese raumbezogenen Veränderungen nicht so klar und eindeutig wahrnehmen, wie das ausgesprochen schnelle Fortschreiten von Zeit. Wenn wir hier, also was unsere Wahrnehmung von Veränderung in Raum und Zeit betrifft, etwas genauer hinschauen, dann müssen wir feststellen, dass wir, dass unser mentales Wesen, diese Veränderungen nicht unmittelbar für sich selbst genommen wahrnimmt, sondern durch die Auswirkungen, die es auf uns hat. Diese zunächst etwas kleinteilig wirkende Unterscheidung ist für unser Verständnis von uns selbst und damit von Unwissenheit von wesentlicher Bedeutung. Denn wir, unser mentales Wesen, entwickelt sich durch diese Auswirkungen, durch diese Eindrücke, durch diese Veränderungen. Und deshalb haben wir nicht nur ein sich ständig veränderndes Zeitkontinuum und eine sich ständig verändernde Raumkonstellation, sondern auch ein sich ständig veränderndes Ich oder Oberflächen-Ich. Wir nennen all das, dieses ganze Geflecht, dann Kausalität, also Ursache und Wirkung. Denn was wir wahrnehmen, was unser Oberflächenbewusstsein wahrnimmt, ist ein Strom von Ereignissen, bei dem das eine aus dem anderen folgt, bei dem das, was geschieht, das Ergebnis von etwas ist, das davor geschehen ist. Zusammengefasst, unser Mental, unsere Mentalität, unser Oberflächenbewusstsein, das, was wir gewöhnlich Ich selbst nennen, ist ein Sein, ein Dasein mit einer sich ständig verändernden Selbsterfahrung, die zweifacher Natur ist. Zum einen nehmen wir uns selbst in unseren sich ständig verändernden mentalen Zuständen wahr, also eine Art subjektive Erfahrung, und zum anderen nehmen wir die Umgebung wahr, eine Umgebung, die sich ebenfalls ständig verändert und in der das eine das andere bedingt, das eine aus dem anderen folgt, eine Art objektive Erfahrung oder zumindest etwas, das wir objektiv nennen. Denn im Grunde ist auch dies rein subjektiv. Das heißt, wir nehmen das sogenannte Objektive, die äußere Welt, ebenfalls nur in Form subjektiver Eindrücke wahr. Und genau hier, in dieser subjektiven Wahrnehmung von uns selbst und der vermeintlich objektiven Welt, spielt das, was wir Erinnerung nennen, eine entscheidende Rolle. Denn sie verbindet vergangene und gegenwärtige Erfahrungen, verbindet unsere vergangene und gegenwärtige Persönlichkeit und sie sichert oder bewahrt damit eine Kontinuität, einen beständigen Strom, einen Faden sozusagen. Und sie vermeidet, andersherum betrachtet, ein ansonsten vorhandenes Chaos von unzusammenhängenden, vollkommen voneinander getrennten Einzelteilen, einzelnen Ereignissen. Erinnerung oder Gedächtnis ist also eine Wirkweise, die uns die Wahrnehmung vermittelt, eine Person, eine Persönlichkeit zu sein, die sich durch den Fluss von Zeit und Raum bewegt, die uns ein Ich, ein Ego sein lässt. Aber sieh, die Erinnerung ist nicht die einzige Wirkweise, die zu dieser Wahrnehmung führt oder beiträgt. Denn unsere Mentalität, unsere Wahrnehmung setzt sich aus verschiedenen, aus insgesamt 4 Faktoren zusammen. Das, was wir wahrnehmen, also das Objekt, die Wahrnehmung selbst, also den Vorgang und die Wirkweise unserer Wahrnehmung, der Anlass oder Anstoß, der diese Wahrnehmung erzeugt oder diesen Vorgang in Gang setzt, und wir selbst, also der oder die Wahrnehmende, das Subjekt sozusagen. Was bedeutet das konkret? In unserer eigenen inneren Selbsterfahrung ist das Objekt, also das, was wir erfahren, irgendeine Art von Zustand, eine Regung oder Bewegung des bewussten Wesens, Wut, Trauer oder andere Emotionen, Hunger, irgendein vitales Verlangen, eine Sinneswahrnehmung, ein Gedanke. Die Wahrnehmung selbst ist eine mentale Beobachtung oder eine mentale Bewertung oder Einordnung einer bestimmten Regung. Dabei geschieht es oft, vielleicht ist dies sogar die Regel, dass sich die eigentliche Beobachtung oder Bewertung, die vom Objekt, vom Gefühl eigentlich getrennt sein sollte, damit vermischt oder sogar darin verloren geht. Wir spüren die Wut, nehmen sie aber nicht sozusagen parallel mental wahr. Wir werden dann zu einer Welle von Emotionen, ertrinken quasi darin, ohne dass wir gleichzeitig im Mental davon zurücktreten, sie beobachten, darüber reflektieren können, ohne dass wir darauf einwirken oder verhindern können, dass sie ins Wirken tritt und uns entsprechend handeln lässt. Wenn wir uns aber unserer eigenen unterschiedlichen Wesensteile bewusster werden, dann können wir genau diese Faktoren in uns selbst trennen. Und zwar in dem Moment, in dem die Welle kommt oder in uns aktiv wird. Nicht nur später, in einer Art Rückblick. Wir fühlen die Wut, objektivieren sie aber gleichzeitig. Wir analysieren sehr schnell, oft ist uns der Prozess verborgen, die unterschiedlichen Bestandteile dieser Welle und die Selbsterfahrung, die Wahrnehmung selbst, trennt sich oder löst sich vom Objekt, von der Welle, vom Gefühl, von der Wut. Durch diese Form von Zurücktreten erfahren wir uns selbst nicht nur im konstanten, beständigen Werden, im Fluss, in der Bewegung bewusster Kraft, sondern wir nehmen tatsächlich wahr, beobachten uns selbst. Und wir können, wenn das Zurücktreten, die Ablösung klar und deutlich ist, unsere Gefühle und unser Wirken und damit auch unser Werden bis zu einem gewissen Grad kontrollieren, bestimmen. Doch diese vermeintliche Selbstwahrnehmung, die Idee oder die Vorstellung, dass wir uns dabei in einem wirklichen Beobachter befinden, trügt. Denn was wir für den Beobachter halten, ist weiterhin Werden, Wirken. In diesem Fall mentales Werden. Tatsächlich ist, wenn wir unsere Gefühle durch unser Denken beobachten und in gewisser Weise kontrollieren, die eigentliche mentale Person, also etwas, das die Gedanken oder die Entstehung von Gedanken beobachten könnte, mit dem Denken selbst verschmolzen. Wir werden uns, so könnte man sagen, unserer Wut im Werden durch unser Denken im Werden gewahr. Beides ist Werden, Natur, etwas, das stets im Fluss, im Prozess ist. Wir sind dabei immer noch nicht wir selbst, etwas, das sich wirklich selbst beobachtet. Oder anders ausgedrückt, wir sind nicht frei von unseren mentalen Aktivitäten, von dem, was wir Denken nennen. Wir sind immer noch in den Wellen bewusster Kraft versunken, die sowohl unsere Gefühle als auch unser Denken hervorbringen. Wir bleiben in unserer mentalen und vitalen Natur gefangen. Nur dann und erst dann, wenn es uns gelingt, unsere tatsächliche mentale Person vom Wirken seiner Selbsterfahrung, also vom Denken, zu trennen, können wir uns dessen bewusst werden, können wir das sehen, was wir Ego nennen. Und wir können uns des tatsächlichen Zeugenbewusstseins oder der tatsächlichen mentalen Person bewusst werden, also etwas, das wütend wird und diese Wut beobachtet, das aber selbst weder durch die Wut noch durch die mentale Wahrnehmung dieser Wut begrenzt wird. Dieses Etwas, das sich einer grenzenlosen Abfolge, einem ununterbrochenen Fluss von bewussten Regungen und Bewegungen in unserem Wesen und das sich gleichermaßen seiner selbst bewusst ist, das, was gleichzeitig diesen Fluss, diese Bewegung stützt und sie enthält und das dabei selbst immer dasselbe ist, dies ist das tatsächliche, eigentliche Selbst. Unbewegt und unveränderlich im Sein und gleichzeitig ewig im Werden, im Fluss der Zeit. Nun ist klar, und wir hatten dies schon mehrfach betont, dass es nur ein Selbst gibt. Ein bewusstes Sein oder Wesen, das sich sozusagen in Wellen bewusster Kraft emporwirft, um sich selbst zu erfahren. In einer Folge, einer Abfolge von stets wechselnden Momenten seiner selbst. Dabei verändert sich dieses Selbst nicht wirklich. Es wird nicht mehr oder weniger, es wächst nicht an, nimmt nicht ab. Wenn uns dies so erscheint, wenn wir glauben, dass es eine wirkliche Veränderung gibt, dann nur deshalb, weil wir in einem Bewusstsein leben, das nur die Phänomene, die äußeren wechselnden Erscheinungen wahrnimmt und nicht die eigentliche Substanz, die eigentliche Kraft, das ursprüngliche Sein. Genauer gesagt, es sind nicht wir, es ist das Selbst, das dies so wahrnimmt, das die Form dieses äußeren, begrenzten Bewusstseins einnimmt. Und wenn dieses Selbst, das eine Selbst, vom Äußeren ins Innere, in das tiefere, eigentliche Wissen tritt, dann sieht es, im Gegensatz zu unserem Mental, die äußeren Erscheinungen nicht als unwirklich. Es nimmt ein unwandelbares Sein wahr, eine unwandelbare Energie, eine unwandelbare, tatsächlich wirkliche Substanz, etwas, das keine Erscheinung ist, das nicht der Sinneswahrnehmung unterworfen ist. Und es nimmt gleichzeitig wahr, wie dieses Sein, diese Energie, diese Substanz wird. Wir nennen dieses Werden Erscheinung, Phänomen, eben deshalb, weil wir es nur durch unsere Sinne wahrnehmen können und nicht unmittelbar in unserem Bewusstsein, in dessen reinem, vollständig verstehendem, allumfassenden Wissen. Wir Menschen schauen nicht durch das Selbst, sondern durch unser Mental, unsere Mentalität, durch unsere Sinne, durch unsere mentale Erfahrung. Und hier, weil wir das Ganze in sukzessiven Erfahrungen durch unser Mental schauen, durch unsere Mentalität, unser Menschsein erfahren, kommt Erinnerung, Gedächtnis ins Spiel. Denn die Basis unserer gewöhnlichen Wahrnehmung ist die Trennung, die Unterteilung in Zeitabschnitte. Wir können nicht zwei Erfahrungen, zwei Erfahrungszustände gleichzeitig in unserem Bewusstsein halten, gleichzeitig sein. Wir erfahren sozusagen als eine Welle im Werden die Emotion von Wut, ein akutes Gefühl, keine Erinnerung. Wir beobachten dieses Gefühl mit unserem Mental, stellen fest, dass wir wütend sind, eine Wahrnehmung, keine Erinnerung. Wenn wir aber dieses Gefühl, diese Wahrnehmung zu irgendetwas anderem in Beziehung setzen wollen, wenn Ursache und Wirkung ins Spiel kommen, dann benötigen wir die Wirkweise oder Fähigkeit der Erinnerung. Ich teile mein Werden sozusagen auf in etwas Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges. Gerade eben war ich wütend. Ich bin wütend geworden und bin es immer noch. Ich war wütend und ich werde wieder wütend sein, wenn dasselbe noch einmal passiert. Auch, und das tritt sehr häufig auf, hat die Wirkweise der Erinnerung die Fähigkeit, unmittelbar ins gegenwärtige Werden einzugreifen. Ich erinnere mich an etwas Vergangenes und werde jetzt in der Gegenwart wütend. Tatsächlich ist es so, dass alles Gegenwart gegenwärtig ist. Und nur weil wir die Vergangenheit nicht ständig in unserem Oberflächenbewusstsein präsent haben, weil sie irgendwo in uns verborgen ist, hinter dem Vorhang, im Subliminalen, im Inneren, müssen wir sie, wenn wir sie uns bewusst machen wollen, quasi wieder hervorholen. Und dieses Hervorholen, dieses verbindende Wirken unseres denkenden Mentals nennen wir Erinnerung. Genauso wie wir das, was möglicherweise möglich oder auch unmöglich ist, was irgendwo jenseits unserer oberflächlichen Mentalerfahrung liegt, als Imagination, Vorstellungskraft, Fantasie bezeichnen. Erinnerung ist also notwendig und nicht notwendig. Sie wäre genau dann nicht notwendig, wenn unser Bewusstsein ein ungeteiltes Bewusstsein wäre, eine ungeteilte Bewegung, wenn wir nicht von Augenblick zu Augenblick schreiten und den vergangenen Augenblick schon wieder aus dem Blick verlieren würden, wenn wir den nächsten, bevorstehenden Augenblick tatsächlich kennen oder wissen würden. Unser gewöhnliches Bewusstsein ist das einer Mücke, die auf einem ununterbrochenen, kontinuierlichen Fluss von Punkt zu Punkt hüpft, von Augenblick zu Augenblick. Und dies bedingt das oder ist ein wesentliches Element von dem, was wir Unwissenheit nennen. Es ist eine natürliche Folge unserer Sinneswahrnehmung oder der begrenzten Wahrnehmungsfähigkeit unserer Sinne. Sie, wir sehen nur Teile des Ganzen, sehen nur Formen von Substanz, die uns getrennt voneinander erscheinen, als ob sie unabhängig von der einen Substanz wären, die alles gleichermaßen ist. Ja, die Anordnung von Dingen in Zeit und Raum, das, was wir Welt und Entwicklung der Welt nennen, ist wirklich. Aber es gibt kein Loch, keinen Spalt, keine Leere zwischen den Dingen. Dies, die Getrenntheit von Formen, ist eine Wahrnehmung, die aus der Unwissenheit stammt. und um diese Löcher zu füllen, um einzelne Dinge miteinander zu verbinden, verwenden wir, sozusagen hilfsweise, die Wirkweise der Erinnerung. Um dies ein wenig konkreter zu verstehen, betrachten wir das Ganze am Beispiel der Regung von Wut. Wut ist, wie auch andere Gefühle, etwa Trauer, eine fließende Bewegung des Weltenozeans, des universalen Meeres. Uns erfasst diese Welle und wir werden wütend. Die Erinnerung oder die Wirkweise von Erinnerung, Gedächtnis, bringt nun ein zusätzliches Element hinein. Sie verlängert die Störung, das Gefühl, und zwar dadurch, dass sich durch sie das denkende Mental an die Ursache oder den Anlass des Ärgers erinnert. Oder sie, die Erinnerung, wiederholt einfach die Vibration, so dass das fühlende Mental den ursprünglichen Impuls von Wut und damit die Störung quasi immer wieder rechtfertigt. Ohne diese Formen von Erinnerung oder erneutem Hervorholen würde die Welle schnell hindurch und vorübergehen. Sie würde sich einfach verbrauchen und nur dann wieder auftreten, wenn der Anlass selbst sich wiederholt. Und doch ist selbst dies, die ganz natürliche Wiederholung der Welle, also des Gefühls von Wut, und die Wiederholung desselben oder eines ähnlichen Anlasses, eine Wirkweise oder das Ergebnis von Erinnerung. Denn während der erste Effekt, also die quasi künstliche Verlängerung oder Wiederholung von Wut in uns selbst, der eigenen, persönlichen Erinnerung entspringt, so stammt die regelmäßige, stets identische Verknüpfung eines bestimmten Ereignisses mit einer spontanen Welle von Wut aus dem Unterbewusstsein der universalen Natur. Aus einem Unterbewusstsein, das, man könnte sagen, so programmiert ist, dass es eine bestimmte Ursache immer mit derselben Wirkung verknüpft. Soweit, also Erinnerung auf das kosmische Ganze zu beziehen, wollen wir heute nicht gehen. Uns interessiert bei unserer Betrachtung von Unwissenheit die Wirkweise von Erinnerung als das Mittel oder Vehikel, durch das das beobachtende, wahrnehmende Mental Vorgänge und Dinge in der Zeiterfahrung verbindet und verknüpft. Erinnerung ist ein wunderbares, unverzichtbares Instrument der Evolution, dieses tiefen und weiten Prozesses, in dem Unbewusstsein sich zur vollkommenen Selbstbewusstheit entwickelt und die Unwissenheit des mentalen Daseins zu bewusstem Selbstwissen im Werden wird. Ein weiteres, ebenso unverzichtbares Instrument der Evolution ist das Ego, unser gewöhnlicher Ich-Sinn. Auf den ersten Blick könnte es so erscheinen, als ob dieses Ego ebenfalls eine Form von Erinnerung wäre oder zumindest auf Erinnerung beruht. Denn die Tatsache, dass wir uns in dem ständigen Fluss von Ereignissen als Konstante wahrnehmen, als etwas Dauerhaftes, gründet sich im Wesentlichen auf dem, was wir vorhin so ausführlich als Erinnerung beschrieben haben. Ich war vor einiger Zeit wütend und ich bin immer noch oder wieder wütend. Immer ist es dasselbe Ich, damals, heute, in Zukunft. Doch bei genauerem Hinsehen reicht das reine Erinnerungsvermögen zur Begründung eines Ich-Sinns nicht aus. Denn die Erinnerung ist nur die Wirkweise, die bestimmte Ereignisse miteinander verbindet, die also unser Sinnenmental realisieren lässt, dass dieselbe Mentalsubstanz, dieselbe dynamische Form, etwa Wut, annimmt und dass das Sinnenmental, das diese Wut erfährt, dasselbe ist. Doch der Ego-Sinn, der Ich-Sinn als solcher, ist nicht das Resultat, das Ergebnis von Erinnerung. Es gibt schon, unabhängig davon, eine Art Bezugspunkt. Etwas, in dem sich das Sinnenmental sozusagen konzentriert. Ein koordinierendes Zentrum. Die Erinnerung stärkt dieses Zentrum und hält es in unserer Wahrnehmung aufrecht, aber sie kreiert es nicht. Vielleicht könnte man, um dies besser zu verstehen, sagen, dass in der Tierwelt die Ich-Wahrnehmung nicht über eine gewisse Kontinuität des eigenen Daseins und die Getrenntheit von anderen hinausgeht, während es im Menschen darüber hinaus ein Mental gibt, das Wissen koordiniert, das die Sinneswahrnehmung mit Erinnerung kombiniert und damit die ganz konkrete Idee eines Egos erzeugt. Eines Egos, das spürt und fühlt, das sich erinnert und denkt. Diese bewusste Mentalsubstanz, dieses Ich-Sein, ist immer von ein und derselben Person. Und zwar unabhängig davon, ob diese Person gerade fühlt oder nicht fühlt, denkt oder nicht denkt, sich erinnert oder sich nicht erinnert, ob sie wach ist oder schläft. Sie, diese Person, existiert bereits vor der Erinnerung, im Kind, und sie existiert ebenso, wenn die Erinnerung, wie in der Demenz, nicht mehr da ist, nicht mehr wirkt. Sie existiert unabhängig von allen Veränderungen, die wir auf unserem langen Lebensweg durchlaufen. Dieses Wirken von Wissen im Menschen, diese Formulierung von Selbstbewusstsein und Selbsterfahrung, man könnte es ordnende Intelligenz nennen, geht über das reine Erinnerungs-Ich und Sinnen-Ich, über das Erinnerungsego und Sinnenego des Tieres hinaus. Und da wir als Mensch dem Tier in der Evolution gefolgt sind, können wir annehmen, dass dieses Intelligenz-Ich, das Intelligenz-Ego, ein klein wenig näher am wirklichen, tatsächlichen Selbstwissen ist als die Ich-Wahrnehmung des animalischen Bewusstseins. Und wir können sogar, wenn wir diese evolutionäre, universale Perspektive einnehmen, sagen, dass jegliche Form von Ego-Sinn, von Ego-Erinnerung, ein Instrument, eine Einrichtung, ein Vehikel einer uns verborgenen Wissensmacht, eines verborgenen Wissensmentals ist, einer Macht, eines Mentals, die der bewussten universalen Kraft immanent sind. Die menschliche Vernunft, das, was uns Menschen ausmacht, ist einfach nur eine Form dieser Macht, dieses Wissenmentals. Die Form, die die Evolution jetzt gerade als führendes, wenn auch begrenztes und unvollkommenes Instrument nach vorne gebracht hat. Der Unterschied zwischen Erinnerung und der gewöhnlichen Ich-Wahrnehmung, dem Ego-Sinn, wird uns vielleicht noch einmal klarer, wenn wir Sonderfälle, wie etwa Hypnose oder einen vollständigen Gedächtnisverlust, Amnesie, betrachten. In der Hypnose erinnern wir uns an Dinge, die unserem Wachbewusstsein vollständig verborgen sind, in einer Rückführung sogar an einen vollkommen anderen Persönlichkeitsstrang, und doch sind wir bei all dem immer noch wir selbst, nehmen uns als eine Person wahr. Und auch wenn unsere Erinnerung vollkommen verloren gegangen ist, wenn wir uns selbst vollständig vergessen haben, unseren Namen, wer wir sind, wo wir herkommen, unser Ich-Sinn, unser Personsein bleibt erhalten. Und wenn wir uns an unser eigenes Leben erinnern, würden wir uns heute wirklich noch einmal in dem wiedererkennen, was wir einmal waren? Sind wir heute nicht eine vollkommen andere Person als damals, in unserer Jugend? Ja und nein. eine andere Persönlichkeit, doch keine andere Person. Denn all diese Veränderungen fanden und finden weiterhin in demselben Körper, in derselben Mentalsubstanz statt. Diese Mentalsubstanz ist die Basis. Erinnerung der Faden, auf dem sich Erfahrungen wie Perlen aufreihen. Und doch ist es auch, sozusagen zusätzlich und verstärkend, eben diese Erinnerung, die koordinierende, aneinanderreihende Wirkweise des Mentals, die uns diesen dauerhaften Ich-Sinn verleiht oder bewusst macht. Der Faden würde auch ohne Perlen existieren, das Ich auch ohne Erinnerung. Aber die Perlen, die Erinnerungsstücke, unsere Erfahrungen verleihen diesem Ich-Sinn zusätzliche Substanz. Man könnte sagen, eine zusätzliche Ausgeprägtheit. Der Ego-Sinn, unsere gewöhnliche Ich-Wahrnehmung, ist also im Rahmen der evolutionären Entwicklung ein vorbereitendes Instrument, eine erste Basis für ein wirkliches, tatsächliches Selbstwissen. Wir erreichen damit, auf dem Weg vom Unbewusstsein, vom Nichtwissen zur vollständigen Selbstbewusstheit und zum wirklichen Wissen um uns selbst, um alle Dinge, eine bestimmte Stufe. Eine Stufe, auf der unser Mental all unser bewusstes, oberflächliches Werden so wahrnimmt, dass dieser kontinuierliche Fluss auf ein Ich bezogen ist. Auf ein Ich, das konstant ist, das immer ist. Es, das Mental, sieht dieses Ich, das wir Ego nennen, sozusagen in zwei Facetten. Zum einen identifiziert es das Ich mit dem bewussten Werden, quasi in Form einer sich stets verändernden Persönlichkeit. Zum anderen stellt es sich dieses Ich als etwas vor, das vom Werden getrennt ist, davon unabhängig ist. Etwas, das dieser sich ständig verändernden Persönlichkeit übergeordnet ist und vielleicht sogar ewig und unwandelbar ist. Und wenn dieses Mental dann weiterdenkt, einen der Fäden bis zum Ende verfolgt, sozusagen durchphilosophiert, dann hat es aufgrund seiner unterscheidenden Natur die fast zwangsläufige Tendenz, in einem der beiden Extreme zu landen. Dass es entweder nur ein ewiges, unaufhörliches Werden gibt und kein Sein, oder dass nur das ewige Sein tatsächlich wirklich ist und das Werden eine Illusion oder eine nachrangige Form von Existenz oder Dasein. Zu welchem Ergebnis, zu welcher Wahrnehmung das Mental auch immer kommt, es ist offensichtlich falsch oder zumindest unvollständig. Denn unser gewöhnlicher, trennender Ego-Sinn weist, was wirkliches Wissen anbelangt, einige schwerwiegende Defizite auf. Zunächst einmal ist das, was unser Oberflächenmental, unsere Oberflächenmentalität weiß, oberflächlich. Es speist sich aus unserer gewöhnlichen mentalen Aktivität und unseren Erfahrungen im äußeren Leben, in der äußeren Wirklichkeit. All das, was dahinter steht, all das Wissen, all die Wirklichkeiten der subliminalen Welten bleiben ihm verborgen. Und deshalb ist dieses Oberflächenmental aus der Sicht dieser tieferen Ebenen schlichtweg unwissend, ignorant. Dann ist das Wissen, über das wir gewöhnlich verfügen, auf uns selbst begrenzt, auf unsere eigene Wahrnehmung von Sein, von Werden. Alles andere, der Rest der Welt, ist für uns nicht selbst. Also etwas, das wir nicht als unser eigenes Selbst, sondern als etwas anderes als wir selbst erfahren. Als irgendein Dasein von außen, das wir mit unserem davon getrennten Bewusstsein betrachten. Und schließlich beruht die Beziehung, die wir zwischen Sein und Werden herstellen, nur auf einem teilweisen Wissen um die Wahrheit der Dinge. Und dies führt, wir haben es eben schon kurz angedeutet, zu messerscharfen, trennenden Schlussfolgerungen. Wenn wir in unserem gewöhnlichen Mental, in unserem gewöhnlichen Ich-Sinn nach dem höchsten Wissen suchen, dann können wir uns, wenn wir unsere mentale Erfahrung konsequent zu Ende führen, entweder im unmittelbaren Sein, im eigentlichen Selbstbewusstsein absorbieren, quasi darin eingehen und dabei die Wahrnehmung jeglichen Werdens verlieren oder zumindest als sekundär erfahren und damit ausklammern, oder wir verlieren uns umgekehrt im Werden und die Wirklichkeit eines stabilen, dauerhaften und möglicherweise ewigen Selbstes wird zu einem Mythos, wird unwirklich. Und dann geschieht in uns selbst genau das, was wir überall erleben, wo dieser gewöhnliche Ich-Sinn sozusagen sein Unwesen treibt. Jede Seite verurteilt das, was sie selbst als unwirklich erkannt hat, hält sich selbst für wahr und das andere für falsch. Gehen wir in die reine Erfahrung des Selbstes, dann hat die Welt nur eine relative Wahrheit oder ist eine sekundäre Wirklichkeit oder ein Traum oder eine Halluzination. Solange wir aber in einem teilweisen Wissen leben, können wir die wahre, die wirkliche Beziehung von Gott, Selbst und Welt nicht erfassen. Wir können sie vielleicht konzeptionell denken, aber nicht erfahren. Ziel der Evolution aber ist kein teilweises Wissen, sondern integrales Wissen. Denn wenn ein unbewegtes Selbst alles wäre, gäbe es keine wirkliche Weltexistenz. Und wenn Natur, bewegtes Dasein alles wäre, dann gäbe es zwar einen möglicherweise ewigen Zyklus universalen Werdens, aber keine Grundlage für den eigentlichen Kern von Evolution. Es gäbe kein Hervortreten, kein sich Entfalten des Bewussten aus dem Unbewussten. Und unser beständiges, insistierendes Sehnen, über uns und unsere teilweise Bewusstheit hinauszugehen und die ganze bewusste Wahrheit unseres Seins, wie auch das ganzheitliche bewusste Wissen allen Seins zu erfahren und zu werden, wäre dann eine Chimäre, ein Hirngespinst. All dies, wir selbst, die ganze Welt, hätte keine spirituelle Basis. Wir müssen also, um wirklich zu wissen, nach innen, in unser Inneres gehen, müssen in einem inneren Wissen schauen. Alles, was sich an der Oberfläche, in unserer oberflächlichen Mentalität, in unserem gewöhnlichen Ich-Sinn formt, ist nur ein Abbild, eine Art Symbol unseres tieferen, vor uns verborgenen Daseins. Wir können das wirkliche, unbewegte Selbst nur finden, wenn unsere äußeren, mentalen und vitalen, auch die emotionalen Aktivitäten still sind. In der Stille des Mentals, in der Stille unserer Mentalität. Aber, und das ist wesentlich, auch die dynamischen Anteile unseres Oberflächenwesens sind verminderte Formen größerer und wahrerer Dinge, wahrerer Bewegungen, die in den Tiefen unserer Natur auf ihre Entdeckung warten. Das, was wir Erinnerung nennen, eine Art Oberflächenerinnerung, zieht seine bruchstückhaften Wahrnehmungen aus einer tieferen, subliminalen Erinnerung, die alle Welterfahrung erfasst und aufzeichnet. Auch das, was unser Mental nicht beobachtet oder bemerkt oder verstanden hat. Und auch unsere gewöhnliche Vorstellungskraft ist tatsächlich eine Auswahl einer viel kreativeren und vor allem auch effektiveren Bewusstseinsmacht, die sich in unserem Inneren befindet. Und so könnten wir sagen, dass das, was wir gewöhnlich als Ich-Sinn wahrnehmen, unser oberflächliches Sein und Werden, im Grunde unser ganzes äußeres Leben und Dasein, nur eine Form, eine Entwicklung ist, die etwas anderes, ein viel weiteres und bewussteres Mental, eine viel dynamischere, kraftvollere Lebensenergie, eine viel subtilere und empfänglichere Substanz in unserem Inneren aus sich selbst hervorbringt, quasi auf sich aufbaut, als Teil eines weit angelegten, universalen Evolutionsprozesses. Hinter all diesen okkulten Prozessen, hinter all diesem subliminalen Wirken steht eine psychische oder seelische Entität, ein psychisches oder seelisches Wesen. Dies ist die wahre Basis, die wahre Stütze unserer Individualität und unserer Individualisierung. Das Ego ist nur ein äußerer, falscher Ersatz. Denn allein die geheime, uns verborgene Seele trägt und stützt unsere Selbsterfahrung und Welterfahrung, hält sie sozusagen zusammen. Das äußere mentale, vitale und physische Ego ist eine oberflächliche Konstruktion der Natur. Und nur wenn wir beides gesehen haben, unser Selbst und unsere Natur, und zwar unsere gesamte, also auch unsere innere, subliminale Natur, nur wenn wir beides kennen, darum wissen, erst dann haben wir eine wirkliche Grundlage tatsächlichen Wissens. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Wissen durch Identität und getrenntes Wissen, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.